Hey und herzlich willkommen bei Leben tut gut. Das ist dein Podcast über die Dinge im Leben, die uns gut tun, aber auch über die kleinen Schmerzen, die diese Dinge begleiten und die uns häufig ehrlicherweise auch wieder zurück auf den Boden holen. Ich bin Falk und ich bin kein weiser alter Mann, ich bin kein Life-Coach und erst recht nicht dein Therapeut. Aber ich bin, wenn du magst, dein Kumpel, der sich im Hoodie zu dir setzt und mit dir gemeinsam in den Spiegel und über den Tellerrand schaut. Und auf diesen gemeinsamen Weg freue ich mich. Herzlich willkommen und viel Spaß in der heutigen Sendung. Hello. Also wenn du mich fragst, ich habe gerade mal so ein bisschen mich bei Instagram und in meinem E-Mail-Fach und in meinen Privatmessages und umgeschaut. Wenn du mich fragst, kommen wir langsam an. Diese große Veränderung zwischen Fotografie tut gut, Leben tut gut, das eine ist neu, das andere wird verschoben, das nächste fängt irgendwie von vorne an, aber dann irgendwie auch doch ganz anders. Das, was hier im Podcast passiert ist, vielleicht hast du auch nur den Neubeginn mitbekommen, war pure Veränderung und am Anfang, und das war zu erwarten, hat so ein bisschen gestockt. Ich musste relativ viele Fragen beantworten. Wie ist denn das? Was soll denn das? Warum? Und so, wieso? Und so. Und jetzt so langsam kommen Nachrichten, kommen E-Mails, kommen Kommentare. Die finde ich ja am sympathischsten, wenn Kommentare bei Instagram oder innerhalb des Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreises kommen. Wobei natürlich der irgendwie eigentlich zu einem anderen Podcast gehört. Aber da bin ich eben persönlich zu erreichen. Aber nehmen wir einfach Instagram, weil das einfach für jeden von euch einfacher zu erreichen ist. Da ist es nicht nur so, dass ich diese Nachricht bekomme, sondern die anderen lesen sie auch. Und das ist total schön, weil das verbindet dann die Menschen ein bisschen mehr, als wenn einfach nur ich diese Nachricht bekomme. Es gibt natürlich Nachrichten, das verstehe ich gut, die nicht jeder sehen soll. Es gibt Nachrichten, wo Menschen, die im Internet nicht auftauchen wollen, mir mal ein Selfie geschickt haben oder. Das ist natürlich weiterhin und immer herzlich willkommen, freue ich mich total drauf. Aber es ist auch schön, dass wir langsam ankommen, indem wir auch gegenseitig uns Dinge schreiben, die wir gerade gedacht haben. Und so. Also herzlich willkommen bei @podcast hören tut gut bei Instagram und herzlich willkommen hier in der neuen Sendung von Leben tut gut. Schön, dass du da bist. So richtig weggeschafft von den Inseln habe ich es nicht. Ich hatte es ja vor, ich habe es ja quasi mit der letzten Sendung abgekündigt. Aber dann kam die Inspiration von einem Hörer, lieber Michael Meyer, dankeschön. Der Titel geht auf deine Kappe und vielleicht sogar die ganze Sendung war das Thema von heute. Das ist Story of my life. Und das Thema von heute ist wahrscheinlich auch in deinem Leben allgegenwärtig, von irgendeiner Perspektive ausgeblickt. Und ich war mir noch nicht so ganz sicher, wie ich so eine Sendung gestalten sollte, bis der Michael um die Ecke kam und ehrlicherweise auch Theodor Storm mich so ein bisschen bequatscht hat. Gott hab ihn selig, weil ich mich parallel zu dem Gespräch mit dem Michael ein bisschen mit den Welten oben in Nordfriesland beschäftige. Ich war häufig da, jetzt bestimmt 10 Jahre nicht mehr und wir fahren im September hoch in die Umgebung von Friedrichstadt, Husum, sind dort in einer kleinen Unterkunft weit draußen in den Eiderwiesen und werden ein paar Tage durchatmen und man kommt in dieser Gegend, wenn man so durch Husum läuft oder mal abends oder zum Sonnenuntergang auf Nordstrand oder irgendwo ist es eigentlich völlig egal, am Watt steht, nicht umher, sich mal ein paar Gedanken zu machen und mal ein bisschen durchzuatmen. So. Und Michael hat 2 Worte genannt. Ebbe und Flut. In einem Gespräch, was diese Themen im Groben umfasst hat, sagte er irgendwann, es ist wie Ebbe und Flut. Deswegen ist der Titel von heute auch Ebbe und Flut. Glück ist manchmal auch den verbotenen Weg zu gehen. Und es geht dabei, und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, um das Gegenüberstellen oder das, sagen wir, miteinander interagieren lassen von 2 Kräften, die uns im Leben eigentlich immer bewegen oder festhalten. Und zwar die Beständigkeit. Wir alle wollen den Fels in der Brandung. Wir alle wollen wissen, was kommt, im Groben zumindest. Wir alle suchen Wege, auf die wir uns verlassen können, Menschen, auf die wir uns verlassen können, Begebenheiten, auf die wir uns verlassen können. Und auf der anderen Seite gibt es die Veränderung. Die Veränderung ist meistens ein Negativträger. Du kannst ja einfach mal kurz Stopp machen, kurz drüber nachdenken, was in dir passiert ist, als du die Veränderung gehört hast. Nicht wenige von uns haben so ein kleines in uns, wenn wir von Veränderung hören, weil Veränderungen in den uns prägenden Zeiten vor vielen, vielen, vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden ganz häufig Lebensgefahr bedeutete. Das ist immer noch in uns. Und diese Angst vor diesem Wort, vor dieser Begebenheit, nimmt uns ganz viele Möglichkeiten. Und wo du vielleicht denkst, ja, jetzt will er uns wieder zur Veränderung bequatschen, möchte ich dir sagen, lass uns zusammen sitzen bleiben, lass uns ein Wasser, einen Tee, einen Kaffee, eine Flasche Bier, wie auch immer du gestrickt bist, einen Wein aufmachen und mal über dieses Thema sprechen. Und nicht darum, dass du morgen alles veränderst, sondern dass du einfach den Geist dafür öffnest und dass du vielleicht dich mal was traust oder zumindest dein Gegenüber lässt, wenn sich dein Gegenüber was trauen möchte. Es ist ein unglaublich breites Thema, was ganz viel mit unserem Leben macht und ganz selten etwas Negatives, wenn wir es nicht pathologisch werden lassen. Das ist wie so oft, ne? Die Dosis macht das Gift und es gibt die toxische Positivität und es gibt sicherlich auch den toxischen Veränderungswillen, aber die schöne Nachricht ist, meistens führt das Ganze ins Glück. Und was das Ganze jetzt mit Ebbe und Flut und den Gezeiten und vielleicht auch dem Wattenmeer zu tun hat, das erzähle ich dir irgendwann gegen Ende. Mir ist jedenfalls ein ganz schönes Bild aufgegangen, als ich dieses Gleichnis dann hingelegt bekommen habe, diese beiden Worte. Und dann habe ich einen kleinen Deep Dive gemacht in diese Welt, in der ich eh schon thematisch ein bisschen drin war. Und da freue ich mich vielleicht sogar ganz besonders drauf heute. Ich möchte dich aber bitten, nicht einfach vorzuspulen, sondern lass uns mal zusammen hier hinsetzen und überhaupt darüber reden, wovon wir hier eigentlich sprechen. Freiheit durch Veränderungsbereitschaft. Klingt so ein bisschen wie eine Fortbildung und dann hast du so einen Chart und so. Und so ein bisschen würde ich mir auch wünschen, uns jetzt irgendwie, keine Ahnung. Wir haben ein nettes Wochenende zusammen mit den anderen Podcasts, habe ich das schon gemacht. Hier sind wir vielleicht noch ein bisschen wenig, aber wir haben eine nette Zeit zusammen. Wir haben irgendwie ein Wochenende, ein Hotel, eine Pension, eine Jugendherberge, was auch immer gerade passt, gebucht. Und jetzt haben wir nach dem Frühstück uns hier zusammengesetzt und ich will ein bisschen was erzählen und mit euch in Interaktion treten. Und auch wenn ich keinen Frontalunterricht machen wollen würde, niemals, ist manchmal so ein Chart ganz geil, wo man mal so eine kurze Skizze drauf malen kann. Das müssen wir jetzt ohne schaffen. Also, hätte ich hypothetisch gedacht, dieses Chart, dann würde ich jetzt erstmal diesen Satz, den ich gerade so ein bisschen hier, den habe ich irgendwann mal aufgeschrieben in der Vorbereitung zu dieser Sendung, Freiheit durch Veränderungsbereitschaft, würde ich vielleicht durchstreichen und ein bisschen dran rumschreiben. Kennst du das, dass du beim Schreiben entwickelst? Also der nächste Satz wäre vielleicht Glück durch Veränderungsbereitschaft und dann würde ich feststellen, ja, vielleicht Freiheit und Glück durch angstlose Veränderungsbereitschaft und dann ist ein bisschen viereckig. Freiheit und Glück durch, ja, dadurch keine Angst zu haben vor Veränderung. Wir haben nicht nur in Erinnerung an das Neandertal, was hier ein Steinwurf entfernt ist, by the way, wir haben nicht nur aus dieser Zeit Angst vor der Veränderung, sondern auch, weil es schön warm gehalten wird. Wir Menschen müssen uns ja häufig die negativen Dinge weitergeben. Auch das ist ganz gut zu erklären, aber trotzdem halt keine schöne Sache. Vermutlich erinnern wir uns alle an so negative, so limitierende Glaubenssätze, die wir immer wieder in unserem Umfeld gehört haben. Von der Oma, von dem Opa, von der Mama, von dem Papa, von der Tante, Onkel, so Freunde, Freundesfreunde, Nachbarn. Was man anfängt, bringt man auch zu Ende. Das kannst du nicht. Das hast du doch gar nicht gelernt. Was sollen denn die Nachbarn sagen und deine Freunde und Tante Bertha? Das kann ich nicht. Das ist dann richtig bitter, ne? Wenn man das dann selber sagt. Dafür bin ich nicht gut genug. Da können wir alleine aus den paar Glaubenssätzen schon eigene Sendungen aufmachen zum Thema Selbstliebe, zum Thema Außenwahrnehmung und so weiter und so fort. Funktioniert so natürlich nicht. Ich muss das ein bisschen sortieren. Aber Glaubenssätze wie diese, wie zum Beispiel, was man anfängt, macht man auch zu Ende, führen dazu, dass Menschen eine Abneigung oder sogar eine Angst vor Veränderung entwickeln, bevor sie überhaupt eine Idee haben, was eine Veränderung mit ihnen macht. Und das ist krass, finde ich. Und ich war in meiner rebellischen Phase irgendwie nachhaltig rebellisch. Ich habe nur irgendwann gelernt, und da bin ich sehr dankbar drum, das Ganze in relativer Klarheit auszudrücken und damit auch eine Höflichkeit und vielleicht sogar ein bisschen Charme reinzubringen. Also wenn ich den Weg anders gehe, dann reiße ich jetzt keinen Weidezaun ein, sondern dann gucke ich irgendwie, dass ich schon eine offene Tür finde. Aber ich versuche schon, den Weg zu gehen, der mir so in Gedanken kommt. Das ist sehr früh losgegangen. Das ging schon in der Schule los und ich will dich jetzt hier nicht mit stundenlanger Biografiearbeit bewerfen, aber ich möchte kurz zwei Beispiele bringen aus meinem Leben oder zwei Felder aus meinem Leben, wo Veränderung für mich ganz natürlich passiert ist. Für viele in meinem und unserem Umfeld aber verwirrend, vielleicht sogar beängstigend war, so. Und dennoch haben die Menschen, die nah dran sind, immer gemerkt, okay, aber Verbindlichkeit ist trotzdem da. Und das ist eine der wichtigen Nachrichten, die in dieser Sendung heute noch ein paar Mal hochkommen. Veränderung heißt nicht Unverbindlichkeit. Veränderung heißt nicht, sich nicht verlassen können. Veränderung heißt nicht, verlassen zu werden. Ganz im Gegenteil. Festigung und vielleicht für immer bleiben. Das liegt als Wert in der Veränderung und wie wir die Kurve kriegen, das wirst du über die Sendung noch bekommen. Aber wir gehen mal kurz in mein Leben. Ich versuche es auch nicht ganz so lang zu machen, aber mir persönlich geht es so, dass wenn mir etwas hingelegt wird thematisch, dann bin ich sehr glücklich, wenn ich höre, dass das Gegenüber, was mir versucht ist zu vermitteln, ungefähr weiß, wovon es redet. Und das versuche ich jetzt mal. Ich habe, wie gerade schon beschrieben, in der Jugend immer schon geschaut, nicht so den Pfad zu gehen, den man mir hingelegt hat. Sondern ich habe sehr früh begonnen, für mich zu prüfen, wie fühlt sich das denn für mich an? Passt es zu dem, was ich sonst gerne tue? Das sind Prozesse, die sehr, sehr früh in mir losgegangen sind. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil das ist nicht irgendwie eine Superheldenleistung von mir. Das hat mir irgendeine Inspiration, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, keine Ahnung, in mein Leben gespült. Ich vermute fast die Musik, weil ich in jungen Jahren sehr viel Zeit mit dem Plattenspieler, als alle schon CD gehört haben, mit dem Plattenspieler verbracht habe und Texte von Nirvana und von den Hosen und von den üblichen Verdächtigen rauf und runter gelesen habe mit dem Songbook. Wie heißt das? Da gibt es so einen Namen für. Es ist ein Songbook, ne? Naja, mit dem Ding im Plattencover halt, wo die Texte drauf standen, habe ich mich wirklich viel beschäftigt. Und irgendwie in dieser Zeit, ich vermute darüber, habe ich für mich gelernt, dass es mir gut tut, viel, aber nicht toxisch zu hinterfragen und spiele seitdem mit diesem Feuer, den Weg so zu finden, dass ich nicht toxisch verändere, sondern dadurch Sicherheit schaffe. Ohne immer nur dem zu folgen, was man so macht. Stichwort, was man anfängt, macht man auch zu Ende. Manchmal ist es so, aber eben nicht immer. Ich schaue nach der Situation, ich schaue nach dem, wie es sich anfühlt und so ist dann auf dieser Basis ein Lebenslauf entstanden, der vielleicht von außen ein bisschen wild wirkt, der aber einfach nur Dankbarkeit hinterlässt. Bis hierhin, ich bin auch keine 80 Jahre alt, ne? Aber trotzdem ist das was, was ich sehr, sehr feiere. Und es gab die Wünsche meines Vaters beispielsweise, das kann man ganz offen sagen, in der Stadtverwaltung mein Zuhause zu finden. Mein Vater war in der Lokalpolitik, war sehr intensiv verbunden mit der Stadtverwaltung. Wenn wir irgendwie in der Stadt waren, in meiner Kindheit schon, haben wir immer den halben Stadtrat getroffen und ich wusste sehr früh, was ein Stadtrat ist und was der so macht und so, weil ich einfach so viele Berührungspunkte mit diesen ganzen Geschichten hatte. Aber bei aller Liebe zu diesen Erlebnissen in der Kindheit und auch zu einzelnen von diesen Menschen, das war nicht meins. Und es gab viele Aktionen und Bewegungen, mich in diese Richtung zu schieben. Und ich habe einen kompletten Schulzweig durch vorgeschobene Blödheit mit schlechten Noten, absichtlich schlechten Noten, verlassen müssen, um nichts dafür zu können, von diesem Weg wegzugehen. Also in jungen Jahren braucht man manchmal vielleicht auch Taktiken, um dann seinen Weg zu finden. Am Ende bin ich dann aber auch nicht in der Stadtverwaltung gelandet, sondern auf der Fachoberschule für Soziales und Gesundheit und später dann in der Flüchtlingshilfe. Noch später habe ich dann die Ausbildung in der Kinderkrankenpflege begonnen, um dann aber zu merken, also was ich da im Zivildienst erlebt habe am Flughafen, das war davor, das war schon mehr meins als der stetige Stationsablauf hier und habe diese Erlebnisse von einem Jahr Kinderkrankenpflege gut eingepackt. Bis heute ganz viele davon ganz nah an meinem Herzen und auch in manchen Situationen und habe aber gewechselt aufs Institut für Rettungsmedizin in Velbert. Das war super, weil ich bin dann über so eine dreistufige Ausbildung, Rettungshelfer, Rettungssanitäter, Rettungsassistent, das ist quasi der heutige Notfallsanitäter, das ist ein bisschen reformiert worden, diese Ausbildung, im kommunalen Rettungsdienst gelandet. So. Ich hatte zwar eine Anstellung bei den Johannitern, aber es gibt so Rettungsdienstverbünde und über diesen Rettungsdienstverbund bin ich ein Fahrzeug der Feuerwehr gefahren und das ist wiederum Amt der Stadt. Also irgendwie habe ich den Weg schon eingehalten, aber das kann man sich halt nur so zurecht interpretieren. Das war für 10 Jahre auch, oder fast 10 Jahre, ein ganz intensiver Teil meines Lebens. Und bis heute bin ich so unglaublich dankbar, weil es, das kann man sich vielleicht vorstellen, so viel zu lernen gab für dieses Leben, weil man da einfach sehr, sehr nah dran war an den absoluten Extremen und trotzdem die Möglichkeit hatte, mit diesen umzugehen und auch in Extremen sehr viel gelernt hat, dass es Strategien gibt und immer irgendwie einen Ausweg gibt. Sicherlich sterben auch Menschen, das ist nicht die Frage. Aber dennoch gehen wir mit der Situation um. Und vermutlich, aber das wäre jetzt wieder mal eine ganz neue Sendung, der oder diejenige auch. So, also das ist eine ganz neue, da kommt mir eine Idee übrigens. Also das machen wir ein andermal. Diese Zeit im Rettungsdienst war intensiv. Ich habe irgendwann aber bemerkt, dass die Menschen, die mit mir die Ausbildung angefangen haben, entweder sehr sensibel wurden oder relativ hart wurden. So auch im privaten Gespräch und so. Und mich hat das Ganze immer sehr nahe angefasst. Ich habe vieles mit nach Hause genommen und ich habe sehr früh, mich dagegen verweigert, zu sagen, ich hänge die Jacke auf der Wache an den Haken und dann nehme ich die Arbeit nicht mit nach Hause, weil das für mich irgendwie Verdrängung war und ist, wenn man einfach sagt, ich möchte das nicht. Ich bin auf der Arbeit jemand anderes als zu Hause. Ich glaube, dass wir uns immer mitbringen, ob wir das wollen oder nicht. Und dass wir umgekehrt auch die Dinge, die wir erleben, alle mit in jeden Lebensbereich nehmen. Und deswegen habe ich früh angefangen, zum Beispiel mit der Fotografie oder mit dem Skizzenbuch in der Hand auch so eine aktive Verarbeitung über Kunst, Ausdruck und so zu leben. Ich habe teilweise Blogs geschrieben und so weiter und so fort. Und als ich aber bemerkte, dass den Kollegen das nicht so gelang, habe ich so gedacht, jetzt musst du auf dich aufpassen. Und es kam tatsächlich der Moment, wo ich genau aus den Gründen gegangen bin, wo ich gesagt habe, ich kann das einfach nicht mehr. Das geht nicht mehr. Hier ist alles negativ orientiert. Hier geht's, das stimmt so nicht, aber nach einer gewissen Zeit hast du ein Mental Load auf dir liegen. Oder nein, falsch. Hatte ich ein Mental Load auf mir liegen, den ich so nicht mehr abgeschaufelt bekommen hatte. Das Rettungstransportfahrzeug oder der Rettungstransportwagen wird alarmiert, wenn es entweder sehr starke Schmerzen oder bleibende Schäden zu vermeiden gilt oder wenn Lebensgefahr besteht. Das ist jetzt schon eher, sagen wir mal, defizitorientiert. Können wir es auch nochmal merken in dem Moment, ne? Es geht relativ viel ums Sterben im Rettungsdienst. Ich weiß, dass die Werbung oft anders spricht, aber am Ende ist es dann doch irgendwie so. Naja, dann habe ich mich verändert, habe irgendwie gedacht, naja gut, dann machst du mal was ganz anderes, dann gehst du mal zu Euronics. Da hat die Welt das erste Mal gedacht, jetzt dreht er völlig durch. Tolle Ausbildung gemacht, verantwortlich. Unter anderem, ich meine, wir hatten zum Beispiel in Düsseldorf, als ich angefangen hatte, irgendwie 13, 14 Rettungswagen und 3 Notärzte für die ganze Stadt, für eine Großstadt. Im Kreis Mettmann sah das irgendwie ähnlich aus, weil die Wege halt relativ weit waren. Das heißt, du bist relativ lange Zeit ohne Notarzt und musst die Dinge trotzdem tun. Deswegen dieser Begriff auch Rettungsassistent. Du musst in Vertretung auch Dinge tun, die sonst der Arzt tut. Du musst intubieren, du musst Narkosen fahren und diese hochverantwortlichen Bereiche sind schon auch angesehen. Das große rote Auto, du kennst das vielleicht auch jetzt, im Fernsehen ist ja gerade auch innen, dass man viel darüber berichtet. Und dann gehe ich zu Euronics, was ist denn mit dem los jetzt? Ne? Ich hatte da ein ganz gutes Angebot, ein ganz schönes Angebot auch in der Problemkundenbetreuung. Ich möchte das jetzt mal so nennen. Natürlich war das auch defizitorientiert, aber ich dachte mir irgendwie, naja, dann geht es halt um Fernseher oder Satellitenschüsseln und Klimaanlagen. So schlimm kann das nicht sein. Kannte den Laden auch schon, weil ich mit meiner Fotografie, die ich schon lange nebenbei machte, immer mal für die was fotografiert hatte und bin dann da in dieses Abenteuer gegangen, welches auch deswegen Abenteuer für mich war, weil es irgendwie nichts mit diesen ganzen Katastrophen zu tun hatte, dachte ich. Ich habe aber dann nach 1-2 Jahren gemerkt, irgendwie, ich glaube 1,5 Jahre waren es, sind mir hier zu wenig Leute krank und sozialisiert in so einem krassen Berufsfeld. Ist natürlich auch so, dass wenn jemand mit einer Halsschlagader auf 180 vor dir steht und sich wahnsinnig aufregt, dass bei der Auslieferung keine Batterien in der Fernbedienung sind, da kann ich halt dann am Ende, also klar konnte ich irgendwie professionell damit umgehen, das ist ja auch tatsächlich auch ein bisschen Learning aus dem Rettungsdienst, Dinge nicht sofort zu bewerten und so, all das ging natürlich, aber in mir, wo ich ja auch mein Warum brauche, meine eigene Begründung, warum tue ich das hier, hatte ich große Argumentationsprobleme damit, das als Problem anzusehen, was die Menschen mir dort als Problem geliefert haben, mit einer Emotion, die häufig bis fast immer deutlich höher war, als man sie in den Notfalleinsätzen gespürt hat. Also das hat mich ein bisschen irgendwie verrückt gemacht und dadurch habe ich mich erinnert, okay, pass auf, aber ein super interessantes Feld, was du immer geliebt hast im Rettungsdienst, ist ja die Psychiatrie gewesen. Also der psychiatrische Notfall, das war für mich das Highlight. Ich habe es so sehr geliebt, ich beschäftige mich schon so lange mit der Psyche, mit des Menschen und hatte alle Fortbildungen eingegraben, die es irgendwie so ging und habe dann versucht, in der Psychiatrie Fuß zu fassen. Das Examen des Rettungsassistenten ist ein ganz normales Examen, wie das von der Krankenpflege. Du bist also medizinischer Fachangestellter quasi, wobei das wiederum die Berufsbezeichnung ist. Völlig egal. Also du hast eine medizinische Ausbildung mit Examen. So. Also habe ich mich in der nächsten großen Psychiatrie gemeldet und bin dort erst auf eine Station gekommen für Depressionen und Angsterstörungen. super interessant. Wusste gar nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie nah das auch an meinem Leben sein kann. Und dann nachher bin ich in der Forensik gelandet, also im Maßregelvollzug für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, die Tötungsdelikte und Ähnliches in Psychosen und so weiter vollzogen haben und quasi in so einer Langzeitverwahrung leben. Das war ein unglaublich spannendes Feld meiner Berufszeit, weil du ganz anders auf den Menschen blickst. Wir haben alle auch wieder so vorgefertigte Sätze, wenn einer das getan hat, ist das und das und so und haben immer so Urteile und so. Und das wurde da komplett durchgeschüttelt. Auch ein anderes Thema. Geile Zeit in meinem Leben, ganz viel Inspiration. Wahnsinn. Dann irgendwann war diese Erziehungsvertretung, heißt das so? Also die Dame, die meine Stelle sonst hatte, hatte Erziehungsurlaub. Ist wiedergekommen und diese Stellen gerade in der Forensik sind sehr begehrt. Das heißt, für mich war dann keine Stelle frei und ich musste mir halt wieder was Neues suchen. Dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, habe innerklinisch nachher eine Teamleitung gehabt und habe mich wieder ein bisschen mit meinem alten Thema beschäftigt, ohne aber in die Vollkatastrophe zu gehen, indem ich Rettungsdienstler, die ähnlich wie ich nicht mehr auf der Straße arbeiten wollten, ins Krankenhaus geholt habe und in meinem Team wir uns darum gekümmert haben, zum Beispiel beatmete Patienten von der Intensivstation zum Röntgen zu begleiten, zum Beispiel Leute nach der Operation vom Aufwachraum auf die Station zu begleiten. Also all diese Dinge, wo du schon ein bisschen Skills brauchst, aber nicht unbedingt mehr einen Rettungswagen brauchst. Und das war auch eine super schöne Zeit und ich habe bis heute, die Kaiserswerther Diakonie ist ein toller Arbeitgeber, einen lieben Gruß an der Stelle, eine enge Verbindung und bin auch immer mal wieder auf dem Gelände und muss sagen, ich freue mich auch total, wenn ich von alten Kolleginnen und Kollegen höre. Aber auch das war irgendwann mal gut. Und dann habe ich mich, weil ich wirklich am Rande meiner Kraft war, irgendwann auf Texel, ich weiß noch genau, an welchem Meter auf Texel das war, in die Dünen gekniet und mit Tränen in den Augen gesagt, ich kann sie einfach nicht mehr sterben sehen. Ich war vorher sehr nah am Patienten in dieser Zeit und in diesen Monaten vorher und das kam aus tiefster Seele und dann habe ich da auch gekündigt. Habe mich als Fotograf selbstständig gemacht, wir haben die Fotologen als Podcast gestartet, haben damit eine sehr große Sichtbarkeit in der Fotoblase bekommen, waren auf der Fotokina, nachher auf der Fotopia. Hans Dampf in allen Gassen, voll geil, aber auch da war es wieder so, eigentlich mir ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. So, nicht falsch verstehen, ne? Ich liebe das, ich liebe Rückmeldungen, meldet euch alle bei mir, aber so auf der Bühne stehen und so, ich weiß ja nicht. Und dann kam auch schon Corona und hat mich da quasi rausgerettet. Weil auch da war es wieder so, meine große Lebensleidenschaft, Fotografie, wurde plötzlich zu einem Muss. Das begann gerade auch nicht so richtig cool zu werden. Und Corona hat es mir dann weggespült. Und dann wurde es wirklich, wirklich nach einer wilden Phase der Orientierung wirklich interessant, weil dann kam die große Veränderung, über die wir eigentlich heute sprechen wollen, nämlich eine, die dann bleibt. Da muss ich gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, um das Ding aber zu Ende zu bringen. Dann ging es in die Behindertenhilfe. Mein Chef saß vor mir im Bewerbungsgespräch. Ich hatte vorher viel mit Menschen mit Behinderung immer mal wieder zu tun und hatte dieses Feld aber beruflich noch nie mit einem Fuß betreten. Und habe aber gesagt, das kriege ich hin. Das weiß ich. Das ist gut. Das möchte ich tun. Habe mich beworben und dann saß mein Chef vor mir im Bewerbungsgespräch und sagte, es ist super, Herr Frasser. Bisher ging es bei Ihnen ums Sterben. Jetzt hier bei uns geht es ums Leben. Und da wusste ich, okay, an dieser Stelle ist ein Stein an den Strand gespült worden, der vielleicht schon tausendmal hin und her mit der Flut angespült wurde, mit der Ebbe wieder mitgenommen wurde und so. Und in dem Moment war er diese paar Zentimeter weitergekommen und ich wusste, der bleibt da liegen. Aus heutiger Sicht fühlt es sich so an, dass der so fest in diesem Sand steckt, dass der da bleibt, dass die Behindertenhilfe in meinem Leben bleibt. Und das gab es immer in meinem so veränderungsvollen Leben. Das ist eine ganz, ganz faszinierende Geschichte. Ganz kurz nochmal ein Gleichnis aus der Welt der Fotografie, aber so dargestellt, dass es auch jeder Nicht-Fotograf und jede Nicht-Fotografin versteht. Das große Thema Kamera. Egal, wofür du dich interessierst, Autos, Musik, Instrumente, Plattenspieler, Lautsprecherboxen, Kameras. Es ist völlig egal, wovon wir reden. Es gibt immer so ein, dieses Spielzeug, dieser Spieltrieb, auch mit den Gadgets umzugehen. Dass du was Gutes hast, dass du inspiriert bist von den Geräten, die du in die Hand nimmst. So. Das ist bei der Fotografie sehr intensiv. Und die Menschen identifizieren sich sehr stark, häufig sehr stark über ihre Kameramarke. Und ich war so nie. Es gab den großen Kampf zwischen Nikon und Canon früher, so in den ersten Jahren und oder in den mittleren Jahren, so ab der Jahrtausendwende. Und ich hatte mit Nikon angefangen und alle dachten, jetzt ist er voll der Nikonian und so. Und so. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, die Canon, das war irgendwie cooler. Also die liegt noch ein bisschen besser in der Hand und guck mal hier und da und dort. Und außerdem habe ich festgestellt, dass auf dem Trödel und bei eBay und so günstigere Objektive zu bekommen waren, gebraucht als für die Nikons, weil die Nikons wurden nicht so häufig verkauft, dadurch gab es nicht so viel Gebrauchtware, wie zu Canon gewechselt oder zu Canon. Huiuiui, da war schon was los. Das war für viele Menschen, und da hatte ich schon eine relativ große Community in der Foto-Community, das war so die, das war vor Facebook noch, aber eigentlich das erste große soziale Netzwerk in Deutschland. Da gab es, also jeder, zur Erklärung vielleicht kurz, jeder, der zwischen 2010, 2011, 2012 eine Kamera in der Hand hatte, den hast du nicht gefragt, ob er in der fotocommunity.de ist, sondern den hast du gefragt, wie er da heißt, weil er eh da war. Ganz interessant irgendwie. Und in diesem Feld war das schon so, ey, was macht der da immer, ne? Und dann habe ich angefangen mit Fremdobjektiven, so. Also mit Objektiven, günstigeren Objektiven anderer Hersteller. Da war auch wieder ganz schwierig. Und ganz besonders schwierig wurde das dann in der Öffentlichkeit. Dann waren die Fotologen plötzlich, also der Podcast mit Thomas Jones, plötzlich in der Fotoblase sehr weit verbreitet. Und da war dann irgendwie so der Thomas Jones, der echt coole Rocker, also ist auch so, ne, mit seinen Fujifilm-Kameras, die bis heute ja so sein Steckenpferd sind. Und ich kam mit meiner staubigen Canon dazu. Ich habe wieder eine Canon im Schrank liegen, also schlagt mich nicht für das staubig, aber ich war der mit der Canon. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na komm ey, die kriegen es gerade nicht so hin. Der Thomas ist so begeistert, ich wechsle mal zu Fujifilm. So. Dann hatte ich offensichtlich, ohne das nach außen zu rufen, sehr viele andere Canon-User dazu bewegt, auch zu wechseln. Die haben nicht ihren Weg geprüft, sondern sind meinen Weg gegangen. Und dann habe ich nach ein paar Monaten gesagt, hör mal, ich war jetzt letzten Monat, ich weiß gar nicht, wir hatten drei Orte. Der spektakulärste Ort waren die karibischen Inseln. Wir waren in Barbados, wir waren in Curaçao, wir waren in Aruba, überall da. Und ich habe mit dem Smartphone fotografiert, obwohl ich die Fuji in der Tasche hatte. Alle wollten Fuji-Film zu der Zeit. Mich haben sie nicht erreicht. Und dann habe ich irgendwann bei den Fotologen gesagt, weißt du, ich verkaufe das wieder. Möchte das einer von euch haben? Und da waren ganz viele Leute, nicht nur böse, da will ich gar nicht den Fokus drauflegen auch, aber das ist nicht der Hauptfokus. Der Hauptfokus ist, sie waren völlig enttäuscht und verzweifelt, weil sie für sich jetzt auch wiederum nicht so richtig wussten, was sie machen sollten. Das heißt, die sind ihren Weg einfach nur mir nachgegangen. Und es ist natürlich super, sich inspirieren zu lassen. Es ist super, etwas zu hören und es zu hinterfragen. Und wenn man dann merkt, hey, das ist meins. Super geil. Immer machen. Nicht nur bei mir, egal mit wem ihr redet, wenn da Dinge passieren oder sie Dinge erzählen oder Menschen Wege gehen, wo man merkt, das ist mein Weg, dann immer mitgehen. Natürlich. Aber zu der Zeit war es dann wirklich so, dass mir so sehr vor Augen geführt worden ist, wie viele Menschen einfach mitgehen und dann super enttäuscht sind. Das heißt, sie sind mit rübergegangen und haben die Begeisterung, die erste, mit übernommen, um dann nachher gar nicht mehr zu wissen, was sie machen sollen, weil ich dann bin ja wieder zurückgegangen. So. Und dann, das heißt ja, sie haben auch bei dem Weg zurück gar nicht sich hinterfragt. Und das ist was, wofür ich ganz viel Werbung machen möchte. Immer zu versuchen, den Geist offen zu halten und sich selber mit der Zeit zu lernen. Jetzt kriege ich den Satz im Aufbau nicht hin. Mit der Zeit zu lernen, wie man sich prüfen kann. Da fängt man vielleicht mit ganz kleinen Veränderungen an. Oder mit den Dingen, die beständig sind, mit ganz kleinen Fragen an, ob es noch das ist, was einen wirklich reizt oder ob es nur Gewohnheit ist. Und ganz häufig entsteht dabei keine Trennung, sondern eine Verbindung, weil man merkt, okay, ich habe gerade einen Schmerz damit, aber weil ich den hinterfragt habe, komme ich gerade in eine Aktion. Ja, also weg von den Kameras, ins Leben raus wieder. Du bist auf der Arbeit irgendwie völlig genervt, hast natürlich mehrere Möglichkeiten. Du kannst hingehen und sagen, ich motze jetzt mit den anderen, weil in jedem Arbeitsumfeld sind diese motzenden Menschen, das ist ganz normal. Und entweder gehe ich mit denen und motze jetzt auch, oder ich hinterfrage mich mal ganz aktiv und merke, wow, aber eigentlich habe ich hier ganz viele Punkte, die ich mit Dankbarkeit quittieren müsste. Aber ich gehe mit denen, die motzen. Warum mache ich das eigentlich? Und ganz oft ist diese Hinterfragung, diese Offenheit für Veränderung der Punkt, an dem wir anfangen, was zu verändern. Entweder in unserer Denkweise oder sogar im gesamten Unternehmen oder unserem gesamten Beruf oder in unserer Beziehung, wo wir einfach sagen, lass uns mal was verändern hier. Weil sobald wir offen dafür werden, zur Not auch was anderes zu machen und wissen, und das ist heute wirklich so bei uns hier in der Gegend, zu wissen, wir werden nicht auf der Straße landen, wir werden schon einen Weg finden und so, auch wenn du jetzt Argumente dagegen hast oder vielleicht besonders, wenn du in deinem Kopf gerade Argumente dagegen hast, ist es der falsche Weg, sich diesen Ängsten hinzugeben. Wenn man im Hinterkopf hält, naja, zur Not verändere ich halt was. Grundsätzlich kann man erstmal auch im Kleinen was verändern. Wenn ich die ganze Zeit nur Panik habe, dass meine Partnerin mich verlässt, weil ich den Punkt ansprechen möchte, werde ich in meiner Beziehung nichts verändern und sie wird so oder so vor die Wand fahren. Das, also, war jetzt so eine Gedenkpause gerade, ne? Ganz bewusst, weil wir werden hochunglücklich im Job werden, wir werden hochunglücklich mit unserer Kameraausrüstung werden, wir werden leider auch hochunglücklich in unserer Beziehung werden. Eigentlich heißt es tief unglücklich, oder? Egal, wir werden unglücklich werden, wenn wir einfach immer alles nur laufen lassen, weil jede Form von Beziehung, ob zu Technik oder zu Kollegen oder zur großen Liebe, ist Arbeit. Und Arbeit heißt, sich selber in den Spiegel zu schauen. Und nur, wenn man sich verändert und anpasst an das, was draußen so passiert, nur dann kann man so eine Beziehung auch halten. Und wenn man die Bereitschaft für Veränderung hat, man muss nicht morgen mit allen Schluss machen, man muss nicht morgen kündigen, man weiß aber, zur Not könnte man weitergehen. Nicht so egal, sondern einfach nur im Hinterkopf ist dieser Gedanke. Dann traut man sich auch über diese Angstschwelle hinweg, dass ja allein schon so eine Frage nach Veränderung etwas verändern könnte. Und dann wird man merken, wenn man das ein, zweimal gemacht hat, vielleicht auch mit kleinen Übungen in ganz kleinen Punkten, dass meistens eine klare und höfliche und vielleicht auch charmante Ansprache von Problemen in ganz tiefe, tolle Gespräche führt und häufig auch in tolle Veränderungen führt. Und wenn es das alles noch schlimmer macht, bist du eh falsch. Ich rede nicht davon, immer alles, ich wiederhole das ganz bewusst, toxisch zu verändern, sondern im Hinterkopf zu wissen, ich kann auch die große Veränderung gehen, wenn alles nichts hilft, aber nur so traue ich mich an die kleine. Sonst haben wir so viele Ängste gelernt, dass wir gar nichts verändern. Und meistens führt das in der Unbeweglichkeit zu einem wirklichen Problem. Und diesen Ritt auf das Messerschneide, sich zu trauen, ist super, super spannend. Es geht nicht darum, stetig den besseren Weg zu suchen. Es geht darum, offen zu sein und sich ständig im Blick zu haben. Man merkt vielleicht gar nicht, wie unglücklich man ist. Das bringt dann irgendwie eine Begegnung irgendwann auf, wenn es schon zu spät ist. Aber dieses kleine Unglück, was man dann bemerkt, ist, wenn man es früh bemerkt, nicht die Kündigung, nicht das Beende der Beziehung und so weiter und so fort, sondern mit der gewissen Offenheit und dem Wissen, es geht immer irgendwie weiter, ist es vielleicht der Anfang von einer ganz schönen Veränderung. Und das sind nicht so Katastrophenbereiche, wie ich sie da gerade zeige. Es ist auch das Auto, was du fährst, die Kamera, die du benutzt, die Klamotten, die du trägst. Es gibt ganz viele Bereiche, in denen du verändern kannst. Natürlich auch deinen Job, natürlich auch deine Zeit, natürlich auch dein Umfeld. Es gibt ganz viele Felder, in denen man mit Veränderung glücklicher werden kann. Aber was ganz, ganz klar, wichtig und laut ist, irgendwann merkt man, dass man ankommt. Die Voraussetzung ist so ein bisschen, du musst schon so ein bisschen bei dir angekommen sein. Du musst aufgehört haben, immer allen nur zu folgen oder vielleicht auch jetzt damit aufhören, einfach nur Leuten nachzufolgen, sondern wenn du den Impuls hast, jemandem auf seinem Weg zu folgen, ich freue mich, wenn du mitgehst. Viele gehen meinen Weg mit und ich freue mich seit vielen Jahren darüber. Aber prüfe dich, ob es dein Weg ist. Ich habe total Bock auf dich, wenn es denn dann dein Weg ist und du Lust hast. Und wenn man das tut und sich selbst so ein bisschen im Blick hat, dann merkt man irgendwann, dass man mit dem Thema oder dem Thema angekommen ist. Bei den Kameras. Ich bin viel hin und her gelaufen. Ich habe viel ausprobiert, ganz viel. Und es kristallisieren sich immer Dinge heraus. Man könnte auch sagen, es bilden sich Essenzen. Man könnte auch sagen, Dinge bleiben im Sand stecken bei Ebbe und Flut. Ich habe ganz viele Kamerasysteme ausprobiert. Ich weiß, dass ich, wenn es um Verlässlichkeit geht, mit den EOS-Modellen von Canon sehr zufrieden bin. Ich weiß, dass ich in vielen Lebensphasen unglaublich glücklich bin mit einer alten analogen Kamera. Diese organische Art und Weise liebe, das, was ich sehe, auf den Film zu brennen, es entwickeln zu lassen, mich dann um diesen Film zu kümmern, mit der alten Kamera zu hantieren, die ja auch ihre Geschichte hat. Voll geil. Hat sich festgebrannt. Auch da haben sich sogar Modelle festgebrannt. In ganz viel Veränderung hat sich dort, ja, hier und da ein Modell festgebrannt. Die Fotografie mit dem iPhone. war lange Jahre so nicht ernst genommen, immer wieder war sie da und war sie nicht da. Ich habe mich immer wieder angenähert und sie weggeschoben, Ebbe und Flut, Ebbe und Flut. Inzwischen hat sie sich als ganz fester Bestandteil meiner Fotografie, das sage ich ganz selbstbewusst, verinnerlicht und sie ist da angekommen. Sie steckt auch im Sand. Sie geht mit der nächsten Ebbe nicht weg. Und nachdem ich jetzt viele Monate mich ums iPhone und die analoge Fotografie gekümmert habe, habe ich mir jetzt eine kleine Leica bestellt. So die Baby-Leica. So ein bisschen, früher gab es den Porsche 911 und irgendwann kamen sie mit dem 924 oder dem 944 oder was, diese kleineren Modelle. Sowas ist das. Also dennoch freue ich mich jetzt gerade unglaublich auf dieses kleine digitale, in meinen Augen digitale Wundergerät, diese Inspirationsmaschine. Ich habe sie in die Hand genommen und sie hat mich angemacht. Und ich bin in der Fotoszene ganz viel gefragt worden. Sag mal, du hast doch bis jetzt die ganze Zeit analog fotografiert. Wieso denn jetzt schon wieder dies? Naja, weil mich dieses Gerät so sehr inspiriert hat. Es ist angeschwemmt worden, es war in meiner Hand. Es hat mich so sehr inspiriert. Mal schauen. Und ich habe das Gefühl, auch das könnte, obwohl ich noch auf sie warte, auch das Gerät könnte im Sand stecken bleiben. Schauen wir mal. Aber ich rede hier die ganze Zeit von dem Sand und so. Lass uns mal ins Bildnis gehen. Ebbe und Flut. Glück ist, manchmal auch den verbotenen Weg zu gehen. Und was ich ja schon so ein paar Mal jetzt angedeutet habe, ist so, dass Dinge angeschwemmt werden oder weggeschwemmt werden und so. Ich gehe mal kurz mit dir zusammen nach Nordfriesland. Ich war so oft da, freue mich so auf den September 24, wo wir wieder da sind und habe dort so viele Inspirationen bekommen, dass es ein totales Geschenk ist, jetzt diese Inspiration von Michael bekommen zu haben und damit, ja, wirklich was austreiben konnte an Gedanken. Da ist eine kleine Blume draus geworden. Danke, lieber Michael, nochmal. Und danke, Theodor Storm, habe ich am Anfang ganz ernst gemeint. In der Schule konnte ich es kaum ertragen, den Schimmelreiter zu lesen. Und als ich das erste Mal in den Hohen Norden aufgebrochen bin mit meinem eigenen Führerschein, war mir auch gar nicht so richtig klar, ehrlicherweise, dass Theodor Storm, dem ich nie so richtig zugehört oder gelesen habe, irgendwie in der Schule, aus dieser Gegend kommt. Dass der aus Husum kommt, dass es dort den Hauke Haienkoog gibt, den Hauptdarsteller oder einen der Hauptdarsteller im Schimmelreiter. Und dass diese Gegend so eng verwoben ist mit all dem. Und heute lese ich manchmal Texte von Theodor Storm und fühle mich A, ein bisschen zu Hause, B, aber auch direkt am Meer. Ebbe und Flut. Das Wasser, das kommt und geht. Und dieses Kommen und Gehen wird mit Sicherheit morgen so sein, wie es gestern war. Es wird nicht gleich sein. Es gibt Sturmfluten, es gibt verzögerte Fluten. Mal ist sie höher und mal ist sie niedriger. Die Tide ist schon so ein bisschen wie ein lebendes Wesen, vielleicht wie der Falk, der sich wieder neue Kameras kauft, wenn man von außen blickt, aber am Ende weiß man genau, die Flut wird kommen und wenn die Flut vielleicht mal zu hoch steht, wird sie auch wieder gehen. Die Flut bringt neue Dinge an den Strand und an die Küste. Immer mit Sicherheit. Und jedes Mal nimmt sie auch wieder Dinge mit Sicherheit. Und die Küstenlinie wird jedes Mal verändert. Mal wird sie größer, mal wird sie kleiner. Mal bringt sie große Dinge her, mal nimmt sie Dinge weg. Und jedes Mal, wenn neue Dinge kommen, ist die spannende Frage, sind sie morgen noch da? Und by the way, im Gleichnis zum Leben, es steht uns ja frei, wenn das schöne Strandgut, das schöne Stück Holz, was so ausgewaschen ist, angeschwemmt wurde, was am nächsten Tag wieder weggeschwemmt werden könnte, es steht uns ja frei, es zu sichern. So, ich will nicht sagen, es mitzunehmen, weil das vielerorts stark verboten ist. Nachher sagt ihr, das hat der Typ im Podcast gesagt. Aber ich wollte damit sagen, wir haben ja auch die Möglichkeit, in diese Dinge hineinzugreifen. Wir werden die Wellen nicht verändern. Das ist ja ein alter hawaiianischer Spruch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Versuche nicht, die Wellen zu verändern. Du wirst niemals eine Welle aufhalten. Aber du kannst lernen, auf ihnen zu reiten. Und das ist ja bei den Dingen, die das Meer bringt und wieder zieht, natürlich auch so, dass wir reingreifen können, dass wir festhalten können, wenn wir das denn wollen. Und das ist mit den neuen Dingen in unserem Leben auch so. Entweder, dass sie bleiben oder wir können auch beeinflussen, indem wir sie ein bisschen näher ans Meer legen, dass sie beim nächsten Mal wieder mit reingezogen werden. Und diese Gleichnisse mit der Wasserlinie tun mir persönlich unglaublich gut. Ganz besonders, weil dort auch berechenbare Sicherheiten drin sind. Es kommt und es geht. Das Wasser wird kommen. Und wenn es zu viel wird, wird es wieder gehen. Am Ende wird es uns wieder in den Urzustand zurücklassen. Und das ist total schön. Und manchmal hast du Dinge, die auch ohne unser Reingreifen an der Küstenlinie, auf dem Strand, wie auch immer, liegen bleiben. Die stecken dann fest im Sand, wie ich das von der Leica mir erhoffe, wie ich es aber inzwischen von der Behindertenhilfe zu wissen glaube. So. Es gibt Dinge, die bleiben dort. Die werden vielleicht in 10 Jahren weggeschwemmt oder gar nicht. Und das ist eine total schöne Nachricht, finde ich, weil so läuft das ganze Leben. Wir haben ständig Veränderungen. Es gibt nicht umsonst diese Sätze wie Panterei, die einem begegnen, wenn man sich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Alles fließt, heißt das. Alles ist in Bewegung. Und häufig gehen Leute nicht tiefer in diese Persönlichkeitsentwicklung, weil sie so einen Satz total beängstigend finden. Wenn man das aber mit Ebbe und Flut vergleicht, die nicht mal mehr ihren Ursprung auf unserem Planeten haben, sondern der Mond sorgt dafür. Was eine Wahnsinnsinformation, ja, physikalisch übrigens, das ist keine Zauberei, ne? Aber trotzdem, was eine wahnsinnsinteressante Information. Und dieses stetige Kommen und Gehen ist kein Verlassenwerden und wieder zusammenkommen im klassischen Sinne. Es heißt nicht, dass deine Partnerin oder dein Partner geht, wenn sie oder er plötzlich von Veränderungen spricht. Es heißt, dass ihr die Möglichkeit habt, noch fester aneinander festzuhalten, wenn ihr gemeinsam überlegt, was sind denn diese Veränderungen. Du hast zwei Möglichkeiten. Wir nehmen ein Extrembeispiel. Sie oder er möchte auswandern. Das ist ein sehr extremes Beispiel, aber du hast die Wahl, mitzugehen oder hier zu bleiben. Die hast du aber nur, wenn du so offen im Gespräch bist, dass ihr überhaupt über diese Möglichkeiten nachdenkt und man sich nicht trennt, weil der eine auf der einen Seite so festgefahren ist und der andere auf der anderen Seite und man gar nicht mehr darüber spricht, was passieren könnte. Die Veränderung begegnet uns so oder so. Wenn wir uns auf sie einlassen, können wir aber Dinge festigen. Und ich liebe diese Situation, immer wieder festzustellen, dass erstens im Grundstock Dinge gleich bleiben. Ich kann sehr selbstsicher behaupten, dass die Leute, die mich sehr lange kennen, trotzdem meinen Kern kennen, wissen, dass ich sehr klar mit ihnen kommuniziere, dass wir gute Gespräche führen können, dass ich aber auch der bin, der, ich versuche das charmant zu tun, aber dennoch die Dinge anspricht, die man auch vielleicht nicht so hören möchte im persönlichen Kontakt, gleichermaßen aber am Start bin. Ich bin präsent im Gespräch und bin für dich da im Gespräch und das Ganze verändern nimmt ja nicht mich weg oder so, sondern es ist ja einfach nur so, dass Teile meines Lebens in diesem Fluss sind, wie alle unsere Teile des Lebens im Fluss sind. Und seitdem ich das zulasse, ich eine sehr starke Freiheit verspüre. Und erst seitdem ich es wirklich zulasse, die Dinge wahrnehme, die wirklich wichtig sind, weil die bleiben da. Das sind Menschen. Ich wollte jahrzehntelang nicht heiraten. Und dann kam Farina und es war irgendwie klar, okay, da bin ich jetzt angekommen. Ich wollte jahrzehntelang die Veränderung im Job gar nicht mehr sein lassen, weil ich so spannend fand, mich durch die einzelnen Bereiche durchzuwuseln und nochmal zu gucken, wo gibt es noch was Tolles und so. Und da kam die Behindertenhilfe, einen schönen Gruß ans Diakoniewerk Essen. Ich hatte dann das Gefühl, da gehöre ich hin. So habe ich bis heute. Und mal schauen, ob es so bleibt. Vielleicht ist die Flut irgendwann sehr stark, aber ehrlicherweise glaube ich es gerade nicht. Ehrlicherweise fühlt sich das sehr an, als dass dieser Stein sehr stark und fest an der Küstenlinie angekommen ist. Und das wäre so nie passiert, wenn ich Veränderungen wegignoriert hätte. Dann hätte ich dieses ganze Kommen und Gehen und diese ganze Intensität von all dem gar nicht bemerkt und hätte immer nur an einem Punkt festgehalten, den ich irgendwann mal angefangen habe. Weil ich hatte ja gelernt, was man anfängt, bringt man auch zu Ende. That's Bullshit. Und lass uns doch mal hinschauen, was so Gezeiten mit sich bringen, wenn wir an der Küstenlinie spazieren gehen. Das ist zum Beispiel Müll. Das ist zugegebenermaßen ein ziemlich ernüchternder Effekt, aber ja, das ist Plastikmüll. Dieser Müll, der da rumliegt überall, alte Netze, Plastiktüten, Cola-Dosen, was der Teufel, ist menschengemacht. Genauso wie unsere negativen, limitierenden Glaubenssätze, die wir ein Leben lang von den anderen eingebrannt bekommen haben. Und auch wenn das viel Arbeit ist, diesen Müll am Strand, aber auch in unserem Kopf, den können wir aufräumen. Und jetzt nimmst du dir mal nicht das Bild von dem vermüllten Strand, was du zweifelsohne gerade im Kopf hattest, sondern nimmst dir mal das Bild vom schönen, aufgeräumten, muss man ja ehrlicherweise sagen, weißen Sandstrand und nimmst das Bild mal mit ins Gleichnis, weil so kann es ja in dir halt auch aussehen. Wenn du dich auf diese Veränderung einlässt, kannst du diesen aufgeräumten, weißen Sandstrand haben. Weil den Müll, den können wir beseitigen. Das ist nicht geil, dass der da ist und das ideal ist, den gar nicht entstehen zu lassen. Den gar nicht erst entstehen zu lassen, ist aber auch was für Fortgeschrittene. Mal gucken, wo wir da noch hinkommen hier im Podcast. Aber nimm mal das Bild mit vom weißen Sandstrand. Und an dem bleiben wir mal, indem wir weiter darüber nachdenken, was die Gezeiten uns alles bringen können. Wege. Wege war so ein erster Impuls von mir, weil bei Ebbe kann man teilweise ganz schön weit rausgehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Gegend warst. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich von dieser flachen, sehr minimalistischen Anmutung, wenn man Fotos guckt, abschrecken lassen. Nordfriesland reizt mich aber noch viel mehr als Ostfriesland. Nicht böse sein, bitte. Ich bin auch immer mal in Ostfriesland, aber Nordfriesland hat nochmal so eine ganz intensive Besonderheit. Wobei du auch in Ostfriesland Ebbe und Flut und Watt findest und so. Aber aufgrund der anstehenden kleinen Reise bleiben wir mal in Nordfriesland. Du kannst ganz schön weit rausgehen. Wege entstehen bei Flut. Vergängliche Wege, könnte man glauben. Aber diese Wege kommen immer wieder. Du kannst bei Ebbe manchmal sogar bis zu den Halligen raus. Oder gab es zu einer der wirklichen Inseln. Klammer auf, bitte um Himmels Willen nicht ohne Wattführer oder wenn du selber ein Wattführer bist. Aber ganz, ganz wichtig, weil es gibt unzählige Hubschrauber und Bootseinsätze, um Menschen zu retten oder auch nachdem sie verloren worden sind. Ne? Also das Watt ist wirklich ganz gefährlich. Da wird es aber spannend, weil es wird gefährlich, wenn die nächste Phase der Veränderung kommt. Wenn wir geglaubt haben, guck mal da hinten, wir haben nicht auf die Uhr geguckt, wir kennen uns gar nicht so richtig aus, sehen nur vor uns einen riesigen Sandkasten, wo vorher das Meer war, sind wir das erste Mal in der Gegend und denken, da hinten ist ein Hallig, wir laufen mal hin. Und dann wird aus den Wegen, die wir laufen können, plötzlich sehr, sehr gefährliche Wege, nämlich die Priele, die Wege, in denen das Wasser wieder einläuft und die können uns sehr schnell umschließen. Und in diesen Strömungen können wir uns unter Umständen auch gar nicht mehr halten. Und dann finden wir uns draußen auf dem offenen Meer wieder, wenn wir nicht sogar untergegangen sind. Super gefährlich, weil wir uns nicht damit beschäftigt haben und uns auch an niemanden gehalten haben, der sich damit auskennt. Wenn du aber so eine Wattwanderung machst, und ich habe gestern gesehen, es gibt Wattwanderungen, wo du wirklich vom Festland zu den Halligen laufen kannst und so völlig abgefahren, dann hast du jemanden dabei, der sich auskennt oder bist vielleicht selbst auch so ein Wattführer, der sich so gut auskennt in der Gegend, dass du einfach nur ein schönes Urlaubserlebnis haben kannst, was sogar mit Kindern beworben wird. Da besteht nicht mehr die Gefahr, die man, deswegen sind Wattführer übrigens auch hoch angesehen in den Gegenden, ne? Das ist nicht irgendwie so ein Typ, der macht so irgendwas oder irgendeine Frau so, sondern das sind hoch angesehene Menschen, weil die natürlich viel Verantwortung haben. Wenn du aber schon mal eine Wattführung gemacht hast, dann wurde darauf bestimmt hingewiesen, aber wahrscheinlich hast du mit großem Interesse und einem tiefen Urlaubsgefühl mit nackten Füßen in diesem Watt gestanden, in diesem Unbekannten auch. Ne? Du singst ja richtig ein und irgendwie schaffen es diese Menschen, uns Sicherheit zu vermitteln, dass es nicht schlimm ist. Warum? Weil sie diese Wege gehen mit Entspannung, weil sie in diesem Moment keine Angst haben müssen und wir keine Angst haben müssen. Und somit können sie dieser Veränderung, die jeden Tag auftritt beim Kommen und Gehen des Meeres, total gelassen begegnen. Diese Wege sind da, ob die Flut da ist oder nicht. Und du kannst sie immer mal wieder gehen, wenn die Ebbe da ist. Finde ich total schön. Und wenn wir mal draußen bleiben und uns in der Ebbe so eine Wattwanderung machen oder auch einfach 3 Meter rausgehen ins Watt rein, wo wir die Küste noch gut sehen können, aber schon im Schlick einsickern, dann sehen wir noch was, was dieses Gezeitending uns irgendwie spiegelt, finde ich, was als Gleichnis fürs richtige Leben total wertvoll ist. Es ist unglaublich viel Leben drin. Und dieses Leben lebt dort nicht trotz der Veränderung des Kommen und Gehens, sondern wegen der Veränderung in vielen Fällen zumindest. Ich habe gerade einfach nur irgendeine Webseite aufgemacht und hab Zahlen gefunden. Ne? Also da sind, damit müssen wir anfangen, wenn wir mit den nackten Füßen gerade im Watt stehen, Abermillionen von Klein- und Kleinstlebewesen. Wenn das Wasser kommt, auch Fischen. Das ist schon so unglaublich, was dieser Lebensraum mit sich bringt an Leben. Und groß, uns bekannt aus dem Alltag, gibt es, festhalten, nur im Wattenmeer bei uns hier in Norddeutschland, beziehungsweise es erstreckt sich ja von ungefähr Den Helder bis hoch nach Dänemark, 12 Millionen Watt- und Wasservögel. 5000 Kegelrobben. Ich könnte das jetzt eine Liste von 10 Minuten, mache eine Wattführung, geh irgendwo ins Wattforum oder geh irgendwo in ein Haus von einem der Naturschutzorganisationen, lass dir was erklären. Du wirst mit Zahlen umgeworfen und jede Zahl wird dich umwerfen, was da draußen für ein Leben stattfindet, welches wir so aus dem Alltag so zumindest gar nicht so richtig kennen. Und der Effekt, wenn man das erste Mal da ist, ist sehr massiv. Ich kann mich gut daran erinnern, ich als Kind oder eine ehemalige Partnerin von mir auch das erste Mal im Leben im Erwachsenenalter. Es kann passieren, dass du an so einer Sandbank vorbeifährst, wo die Kehlrobben wohnen und die Tränen in den Augen hast, weil das so intensiv ist, diese Wesen in ihrem absolut eigenen und dann doch so super minimalistisch und so wirkt es zumindest für uns, Lebensraum wahrzunehmen. Mega schön. Leben, Leben, Leben. Und wozu führt Leben immer, zumindest für mich, zu Inspiration? Zu Inspiration, auf mein Leben zu schauen, Inspiration, auf die Kunst zu schauen, die Welt nochmal zu betrachten. Bin ich aber gleich wieder bei Theodor Storm. Inspiration, Wattflüstern. Dieses Wattflüstern ist in so vielen Geschichten und Gedichten verankert und so viele Erinnerungen, die du und ich vielleicht auch haben, mit einem liebevollen Menschen im Arm, alleine am Strand, traurig mit Tränen auf den Augen, was auch immer. Wenn du besonders in den Abendstunden, wo die Welt um dich herum leiser wird, am Watt stehst, dann hörst du das Wattflüstern. Und ich spiele das jetzt hier nicht ein. Und natürlich kannst du, wenn du unfassbar neugierig bist, jetzt mal bei YouTube hören oder so. Aber eigentlich empfehle ich dir beim nächsten Mal, wenn du die Chance hast, in diese Gegenden zu kommen, mal abends sich dorthin zu stellen, da wo Watt direkt an der Küste ist, und mal hinzuhören. Wattflüstern ist wahnsinnig inspirierend. Und das ist das Leben, was dort flüstert. Die Sonnenuntergänge oben am Meer, auf dem Nordstrand, kann ich mich erinnern, aber auch rund um Westerhever, Eiderstadt, Eiderstedt heißt es, ne? St. Peter-Ording, die Sonnenuntergänge da oben sind unglaublich. Die Wetterphänomene im Allgemeinen sind unglaublich. Und auch wenn es da stürmt und regnet und ganz unfreundlich ist, ist es eine ganz, ganz inspirierende und faszinierende Welt. Und sie erzählt mit ihren Extremen, aber auch mit ihren Sanftheiten und vor allen Dingen mit ihren liebevollen Veränderungen in Ebbe und Flut und auch der indigenen Gefahr von dem, wie wir es im Leben leben können. Ebbe und Flut, Veränderung ist nicht gefährlich, wenn wir offenen Auges damit umgehen, sondern eine Chance, Dinge wirklich anzunehmen und wahrzunehmen. Wirklich bei uns anzukommen, wirklich mit unseren Partnern anzukommen. Es geht, und das sage ich dann letztes Mal, überhaupt nicht ums Todoptimieren. Es geht überhaupt nicht darum, das passiert leider heute sehr häufig, ne? Immer wieder nochmal nach einem noch besseren Partner oder einer noch besseren Partnerin Ausschau zu halten. Dann kommst du gar nicht mehr zur Ruhe. Es geht darum, darauf zu warten, dass du feststellst, und hier ist ein Stein mal im Sand stecken geblieben. Und das klingt jetzt so ein bisschen, weiß ich auch nicht, knirschend, ist aber eine wunderschöne Nachricht. Und entweder bleibt er da wirklich, und wenn du den halten möchtest, ich habe davon gesprochen, dass die Flut ihn wieder reinzieht, es ist überhaupt kein Problem hinzugehen und dich um diesen Stein zu kümmern, mit diesem Stein umzugehen. Ob das deine Kamera ist, die du pflegst, dein Auto ist, was du reparieren lässt und polierst und putzt, oder ob es deine Partnerin oder dein Partner ist, mit dem du umgehst, mit dem du interagierst, dem du zuhörst und auch wenn es mal unbequem wird, ins Gespräch gehst, dann wird die Flut diesen Stein nicht mehr zurückholen. Das kannst du ja selbst beeinflussen, indem du einfach dich um das kümmerst, was bleiben soll. Aber du wirst merken, wenn irgendwas bleiben soll. Und das, glaube ich, wirst du viel einfacher bemerken, wenn du offen bist für Veränderungen und auch weißt, dass die Dinge sich verändern können. Nur so kann das Kommen und Gehen, das Fließen, die Ebbe und die Flut dir zeigen, was denn bleiben soll, was vielleicht auch nochmal zurückgehen soll. Viele Muscheln und viele Steine werden 5, 6, 7, 8 Mal angeschwemmt, wie ein gutes Buch, ist mir bei Paulo Coelho ständig passiert, wie ein gutes Buch, was ich aufklappe, anfange zu lesen, zuklappe und zurückstelle ins Bücherregal. Brida habe ich 4 Mal zurückgestellt, bevor ich es gelesen habe. 11 Minuten habe ich einige Male zurückgestellt, bevor ich es gelesen habe. Und wenn ich sie dann gelesen habe, haben sie mich zutiefst bewegt. Und das war der Moment, wo die Veränderung sie wieder angeschwemmt hat, weil nichts ist wirklich verloren, wenn es irgendwie in der Veränderung war. Und irgendwann ist es da geblieben. Dann habe ich es mir genommen und habe gemerkt, ja, sehr krass. Jetzt ist es da. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dich ein bisschen drauf einlassen kannst. Und ich wünsche mir von Herzen, dass ich das halbwegs vermitteln konnte, was ich sagen wollte. Hab eine gute Zeit und ich fände es schön, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Hey, wow, mich freut es total, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielen lieben Dank dafür. Wenn du mir bei meinem Podcast-Projekt ein wenig helfen möchtest, wenn du quasi ein kleiner Teil des Projektes werden möchtest, dann kannst du das tun, indem du die Sendung zu Ende hörst, indem du ein paar Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du diese Inhalte hörst, da lässt, und wenn du deinen Freundinnen und Freunden digital, online, offline mit einem Zettel in der Hand oder per WhatsApp, völlig egal, von meinen Sendungen erzählst. Das wäre großartig und ich wünsche dir eine schöne Zeit bis zur nächsten Sendung hier bei Leben tut gut. Wenn du jetzt den Abo-Knopf drückst, wirst du es auch nicht verpassen. Schön, dass du da bist. Danke.
When I open my eyes, hope that you're by my side.